Motion picture event, The Keep, presented at selected theaters in 70mm and 6-track Dolby Stereo. The Keep brings together no less than 14 Academy Award nominees and winners for technical achievements and special effects. Michael Mann directs this startling vision of mankind's ultimate challenge, The Keep.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Nostromo-Verschwörung. Ich telefoniere heute wieder mit dem unglaublichen
Fred.
Hallo Fred, grüße dich nach
Hallo
Berlin.
Hallo Basti.
Wie geht's dir?
Wie steht's? Ja, mir geht's gut. Und dir?
Ja, mir geht's auch ganz gut. Ich bin schon ganz aufgeregt mit dem Film, den wir heute besprechen wollen.
Ich bin auch ganz gespannt, was du mir dazu zu erzählen hast. Kann ich gleich mal so einsteigen. Ich habe ihn gestern zum ersten Mal geschaut und war auch nur wegen dir auf meiner Liste. Du hast es schon mal erzählt. Und er hat mich nachhaltig verstört hinterlassen. Und ich bitte jetzt nachdrücklich um Aufklärung.
Nachdrücklich um Aufklärung. Alles klar. Das können wir gerne machen. Gar kein Problem. Eine Frage. Sag mal, also gerade die kalte Jahreszeit, Herbst, ist ja so eine... Mhm. Das ist ja eigentlich so die klassische, ich gehe ins Kino-Zeit und da kommen natürlich auch die ganzen geilen Filme kurz vor der Oscar-Verleihung und die Oscar-Season. Und ja, warst du denn im Kino? Hast du irgendwas Cooles gesehen oder hast du zu Hause irgendwas Cooles gesehen? Eine Serie? Hast du irgendeine Empfehlung?
Mehrfach. Ich denke, bei einem Film würden wir beide dann gern sagen, dass wir ihn genossen haben im Kino. Das ist Midsommar.
Ja.
Vor 2 Wochen im Kino geschaut mit einem lieben Kollegen und es war eine Erfahrung. Herrlich schräg. Wunderbar. Ja, da muss man mal, hört euch einen anderen Podcast an, der das dem bespricht oder wir machen das irgendwann mal. Der lohnt sich. Guckt, geht ins Kino.
Ja.
Und zu Hause in ähnlich verrückten Film The House That Jack Built von Lars von Trier.
Mhm.
Den kann ich nicht uneingeschränkt empfehlen, auch wenn ich den als uneingeschränkt sehenswert empfinde, ist der nur in, man sollte sich in einer psychisch stabilen Lage befinden und
okay.
Und nur feste Nahrung, die gern im Magen bleibt, behalten. Ansonsten auch ein Film, der einen nachhaltig verstört und ja, bewegt, auf jeden Fall.
Okay.
Wie sieht es bei dir aus?
Ja, nicht ganz so krass, aber ja, Midsommar gehe ich auf jeden Fall mit. Ich finde auch die Beschreibung, was du gesagt hast, du sagtest, es ist eine Erfahrung, das sage ich auch immer Leuten, die mich immer nach dem Film fragen. Ich sage, das ist eine Erfahrung, der Film, der Fetz.
Ja.
Ja, ich war jetzt auch ein paar Mal im Kino. Zuletzt gestern habe ich mir den südkoreanischen Film Parasite angeschaut.
Oh.
Und den kann ich tatsächlich empfehlen, also wenn der noch im Kino kommt, lohnt sich da eine Sichtung, hat viel Spaß gemacht, war eine schöne Kinoerfahrung. Und was habe ich noch gesehen? Joker habe ich gesehen und auf Netflix lief El Camino, dieses Breaking Bad Film, schieß mich tot.
Ja.
Das fand ich dann eher so, naja, das hätten sie sich auch sparen können.
Ja, das ging mir eh nicht. Also war teilweise nett, aber im Grunde genommen hat er mich auch nicht gecatcht.
Ja, es hat mich auch gewundert halt, dass der Typ hier, ich habe jetzt wieder seinen Namen vergessen, der den hier unten hier einsperrt von den Nazis, da halt auch auf einmal so übelst fett ist halt. Ne? Und das spielt aber ja zur gleichen Zeit, also naja. Ansonsten, was habe ich noch gesehen? Ich habe noch ein paar Klassiker nachgeholt.
Joker haben wir noch nicht drüber gesprochen. Ich möchte den eigentlich auch gern sehen. Ich weiß nicht, ob ich noch dazu komme.
Welchen?
Ist er so sehenswert, Joker?
Joker, also Wo ich im Kino war, ich habe mir in Omu angeschaut, weil ich wollte das Acting halt auch erleben. Also das ist eine Ansage von DC. Also wirklich mal einen Stinkefinger Richtung Marvel erstmal zeigen, sagen, hey, man kann das auch anders machen. Und ich hätte jetzt von dem Regisseur tatsächlich nicht erwartet, dass da sowas Gutes bei rumkommt. Und das ist wirklich ein starkes Stück. Also Joaquin Phoenix wertet das wirklich wahnsinnig auf. Das ist richtig stark gespielt, eindringlich. Und das ist halt wie ein Drama.
Wegen Joaquin Phoenix würde ich da auch reingehen. Und natürlich ist der übel gehypt, der Film. Welcher Regisseur war das nochmal?
Ja, genau, der. Der hatte doch auch Dingens gemacht hier, diese Trilogie, wo die in Las Vegas sich abschießen und dann nächsten Tag aufwachen.
Hangover, ach ja, es war der Hangover-Regisseur.
Genau.
Ich hab vergessen, wie er heißt. Ja, ich bin gespannt, ich werde ihn auf jeden Fall sehen und hoffentlich auch noch im Kino. Und es ist natürlich schön, dass DC da anfängt, mal Qualität auf den Tisch zu legen, weil Marvel ist halt schön, dass sie da das bunte Kino sozusagen, also sich da ausleben, da weiß man, was man bekommt, und DC hat es bisher aber auf die dunkle Art und Weise nicht so richtig geschafft, was Geiles zu bringen. Außer die Christian Bale Batmans.
Ja.
Ja, dann lass uns loslegen. Mit einem verstörenden Film aus den 80ern.
Ja, verstörenden Film. Ja, ich bin mal gespannt, was du daran verstörend findest, aber über welchen Film sprechen wir denn eigentlich, Fred?
Er hat den schönen deutschen Titel Eine unheimliche Macht. Die unheimliche Macht.
Genau.
Englische Titel The Keep. Von einem Regisseur, den ich bis dato sehr schätze. Das ist Michael Mann. Mit ein sehr interessant besetzt, auch mit Leuten, die ich sehr gern sehe, allen voran Gabriel Byrne, den ich wirklich einfach, der eine super Ausstrahlung hat. Dann spielt Jürgen Prochnow mit. Ein Gandalf ist auch dabei.
Mhm. Ian McKellen.
Ian McKellen, genau. Gerade noch 40, aber trotzdem schon so alt aussehend wie Gandalf in dem Film. Das waren eigentlich die wichtigsten.
Nee, Scott Glenn.
Ach, Scott, ja, um Gottes Willen, genau, Scott Glenn. Der Keanu Reeves, der 70er und 80er, würde ich sagen, der auch immer das eine Gesicht in die Kamera hält und damit aber gut rüberkommt.
Okay, auch wenn er ein bisschen sehr markig halt aussieht, aber Und vielleicht noch in der Nebenrolle könnte man noch Robert Prosky noch mit erwähnen. Der nicht zum ersten Mal hier in einem Michael Mann-Film mitspielt.
Okay, den hatte ich jetzt nicht so auf dem Schirm gehabt, ja.
Genau, also vielleicht kennst du ihn ja noch aus Last Action Hero, wo er den Filmvorführer da spielt, der dem kleinen Jungen dann die Karte gibt hier von
Houdini. Ja, genau, da erkennt man genau. Das stimmt. Ja, hatte ich jetzt irgendwie nicht so erkannt.
Mhm.
Ja, um was geht's denn in dem Film? Kannst du das mal uns erzählen?
Ja, das kann ich tatsächlich machen, obwohl es sehr schwer ist, und ich habe es mir in dem Fall bewusst etwas leicht gemacht. Ich hatte jetzt mit meinem Kollegen hier im Büro gesprochen, wie man so einen zerstückelten Film, da werden wir ja noch drauf kommen, überhaupt zusammenfassen kann, weil ich hatte jetzt auch bei der Zweitsichtung auch einige Probleme. Ich habe hier eine doch recht gute und kurze, knappe Zusammenfassung gefunden. Hier heute mal wieder mal vom Movie Pilot. Fasst es ganz gut zusammen und da haben wir eine gute Ausgangssituation. Im Jahr 1941 soll eine Wehrmachtseinheit in Rumänien eine Passstraße sichern. Hauptmann Würmann lässt seine Männer in der alten Festung des Ortes Quartier nehmen. Bald fallen einige Soldaten brutalen Morden zum Opfer. Nach weiteren mysteriösen Todesfällen holt der SS-Offizier Kämpfer den Parapsychologen Kusa zur Klärung aus einem KZ. Schon bald ist klar, irgendetwas Paranormales geschieht hier. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, da haben wir, glaube ich, die ersten 20 Minuten damit abgedeckt, würde ich mal sagen. Mhm.
Genau, wir müssten jetzt noch Scott Glenn da reinbringen, der Glacken, wie heißt der im Film?
Genau.
Der kommt später noch dazu als der Retter, wenn man es so bezeichnen möchte.
Genau. Ich würd auch sagen, also das ist jetzt die ersten 20 Minuten und gerade dort in diesem Keep, also in dieser Festung da halt, wird eben halt irgendeine Macht halt festgehalten. Mhm. Und die wurde entfesselt von, wenn ich das, ja doch, es waren zwei Wehrmachtssoldaten, also nicht diese SS-Soldaten, sondern Wehrmachtssoldaten, die da die Kreuz, so ein Kreuz da von der Wand abmachen wollen und da kann dann eben halt irgend so ein Dämon, Geist, wie auch immer, Golem, kann da entweichen und tötet die dann eben halt. Und das ruft dann erstmal diese SS-Einheit da auf den Plan. Und so wie dieser Geist da entfesselt wird, wird auch automatisch Scott Glenn hier, dieser Gläken-Typ da, wird eben halt wie aufgeweckt, der dann sich jetzt auf den Weg macht, um dann eben halt wahrscheinlich mit dem Auftrag dieses Ding zu bannen.
Genau, eine wichtige Figur ist noch Gandalf, also Ian McKellen als jüdischer Professor, der dazugeholt wird, um den Nazis was zu erklären mit der Festung.
Genau.
Ich denke, damit haben wir den Inhalt grob umrissen.
Genau. Richtig. Da passieren viele verschiedene Dinge da, also gerade storytechnisch, die gerade so, ich würde mal sagen, so ab der Mitte, so letztes Drittel trifft es eigentlich schon eher, wo ich dann einfach nur noch die Frage habe, was passiert hier eigentlich und warum?
Erst im letzten Drittel hast du dich das gefragt, ja?
Naja, im ersten Drittel war es okay, ist ein guter Build-up, ich verstehe es ungefähr. Und zur Mitte wurde es dann so ein bisschen langsam wirrer.
Extrem, ja. Genau, ja.
Aber ich meine, gerade im letzten Drittel wird es dann halt wirklich echt richtig schwer, dann halt dem Ganzen zu folgen. Warum passiert jetzt das? Warum ist jetzt das so? Da können wir ja noch im Einzelnen noch drauf eingehen, aber daran merkt man oder kann man hier natürlich auch die schwierige Geschichte, Produktionsgeschichte ja auch ein bisschen ablesen. Genau. Bevor wir das vielleicht ansprechen, du hast ja gesagt, du hattest wohl deine Herausforderung mit dem Film.
Ja, die hatte ich. Ich habe mich vorher gar nicht belesen, ich habe erst hinterher mich schlau gemacht. Du hattest schon gesagt, der Film ist ja irgendwie unfertig. Und wenn du einen Film empfiehlst zu schauen und wir drüber sprechen wollen, dann schaue ich den und warte natürlich auch drauf, dass da was Großartiges passiert. Und bin da auch relativ offen. Verschiedene Sachen haben mich an dem Film aber erstmal stutzig gemacht. Er hat seine höchst eigene Bildsprache.
Mhm.
Wo man da erstmal schaut, also dann sagen kann, okay, schau mal, was passiert hier, was sollte auf mich wirken. Ich empfand das Spiel und die Dialoge sofort als irgendwie sehr hölzern und gestellt und es war sehr schwer, es ist einfach gar nicht gelungen, sich in irgendwas reinzufühlen, in dem Film. Irgendwie mich mit irgendwas zu identifizieren. Ich habe einfach ganz rational die Story aufgenommen, die mir da erzählt wurde.
Mhm.
Ich empfand das Spiel als sehr hölzern und mitunter trotzdem gut und mitunter auch, oder sehr oft sogar, sehr schöne Einstellungen zwischendrin gehabt. Während die miteinander geredet haben, in Gabriel Byrne, der ganz schön irgendwie an der Kamera vorbeiguckt und schöne Bildaufteilung, da waren viele interessante Sachen dabei, aber gleichzeitig hatte ich das Gefühl, die spielen nicht miteinander, sondern irgendwie jeder seine Rolle und mir war einfach nicht klar, ist das beabsichtigt, ist das jetzt irgendwie eine große Kunst, die ich nicht verstehe, denn mit dem Wissen, dieser Regisseur, diese Schauspieler, die können es ja eigentlich, oder ist da einfach irgendwas richtig schief gelaufen. Das hat mich einfach schon von Anfang an verwirrt und wurde immer, also das ist quasi geblieben. Zusätzlich kam natürlich, dass dann es sehr schwer war festzustellen, welche Motivation die einzelnen Handelnden haben, überhaupt was zu tun. Es wird alles ziemlich unsubtil in dem Film einfach, also solange man noch überhaupt was versteht, wird es relativ, ist relativ klar, das eine sind die Nazis und die einen wollen die Leute aus der Festung raushalten, die anderen wollen Silber klauen und das ist teilweise extrem unsubtil.
Mhm.
Aber auch nicht so, dass ich denke, dass ich mich reinfühlen kann, sagen kann, ja klar, die wollen das jetzt und ich fiebre da mit irgendjemand mit, sondern es wird mir so einfach hingeschmissen. So. Und dann am Ende, wie du schon sagst, wird es dann extrem schwer, überhaupt zu verstehen, warum da noch was passiert.
Mhm.
Man kann sich es irgendwie zusammenreimen, aber es wird kryptisch. Ja, ich hatte mit dem Film da meine Probleme und habe genossen oder habe ich die teilweise sehr schönen Einstellungen, die schön düster, fantasyhaft waren. Aber ich glaube, wenn hätte ich den einfach mal selber aus persönlichem Interesse und ohne was zu lesen angemacht, hätte ich ihn auch relativ schnell wieder ausgemacht.
Okay.
Du hast den Film aufs Tablet gebracht?
Ja.
Warum?
Ja, und zwar, also ich habe den aus mehreren Gründen vorgeschlagen, weil der eben halt, aufgrund, weil er ist ja nun nicht fertig, ja doch viele Sachen beinhaltet, die Spaß machen, die gefallen. Musik, mhm. Bilder, Kamera, das ganze Design und so, da sind wirklich viele schöne, tolle Sachen drin. Und auf der gegenüberliegenden Seite hast du dann eben halt, wie du es schon erwähnt hast, dieses hölzerne Schauspiel, das isoliert von untereinander wirkt. Also das ist kein richtiges Miteinander, sondern das ist wie, ich bin in einem isolierten Raum, wie jetzt wäre ich ein Synchronsprecher und würde nur mhm. alleine sozusagen den Dialog halt nur einsprechen. So kommt mir das da halt auch vor. Und natürlich dann eben halt auch, dass der Film so komplett zerstückelt ist, was die Frage aufwirft, was ist denn da eigentlich noch oder was war da original gedacht, wie sollte es denn eigentlich aussehen? Wie sah das Drehbuch mal aus? Was war da eigentlich drin? Gerüchten zufolge soll es ja die original angedachte Fassung 2,5 Stunden gegangen sein. Es wird aber nirgends...
Dreieinhalb.
Okay, ich habe auch irgendwas mit 2,5 gelesen und weil ich habe
mehrfach 3,5 Stunden gelesen und davon ist wirklich 2 Stunden rausgekürzt worden aus mehreren Quellen. Also okay. Da fehlt einfach wahrscheinlich echt jede Menge.
Na gut, aber es kann sein, also gerade bei 3 Stunden könnte es durchaus sein, dass es auch der ganz klassische Rough Cut ist. Also der reine Rohschnitt einfach nur, so wie es im Drehbuch drinsteht und dann wird er danach dann sozusagen halt verschlankt und gekürzt. Guckt auf nach einem guten Pacing und die haben alles gemacht, aber kein gutes Pacing damit erzeugt und keinen schönen Rhythmus geschaffen und schon gar nicht, damit ich einen Überblick behalte beim Film. Also das ist tatsächlich gar nicht gelungen. Ja. Genau. Und genau aus dem Grund fand ich das gut, den Film auszuwählen. Wie ich drauf gekommen bin, überhaupt allgemein auf den Film, der steht schon sehr lange auf meiner To-Do-Liste. Und ich hatte den, glaube ich, irgendwann mal auf meine Watchlist irgendwo gesetzt und hatte dann irgendwann auch mal, was war das, der Lichtspielplatz hier mit dem Dennis, der hatte mit dem Max hier von der Wiederaufführung, wir hatten über Michael Mann gesprochen, über sein ganzes Werk und hatten auch über den Film gesprochen und da hatte der Max dann auch schon erzählt, es gibt leider nur diese Videoversion digitalisiert über die OFDB zu kaufen. Da hatte ich kurz überlegt, ob ich dies tue, so für 40 Euro und hatte aber immer gezögert, weil ich dachte mir so 4:3 Format und dann vor allen Dingen eine Videokassette digitalisiert, das brauche ich nicht, der Film ist ja anamorph gedreht, 2,35:1 Bildformat, also ganz klassisch Scope. Und das sieht natürlich super scheiße aus, wenn rechts und links da alles abgekürzt und abgeschnitten ist und mir Bildinformationen fehlen. Und dann hatte ich bei Amazon Prime, wie durch einen Zufall, wurde mir das dann angezeigt, dass ich mir den Film anschauen kann. Und hatte mir den ausgeliehen und war überrascht. Es ist tatsächlich Scope-Bild. Und jetzt habe ich noch ein bisschen Recherche betrieben. Ich habe Screenshots davon gemacht. Ich habe das Seitenverhältnis ausgerechnet. Also das ist tatsächlich die Kinofassung. Und das gab damals eine diese Laserdiscs, diese Videolaserdiscs gab es Anfang der 90er, Ende der 80er. Wisst ihr, welche ich meine? Die, wie DVDs, bloß in Schallplattengröße.
Ja. Genau.
Und davon gab es eben halt, da gab es diesen Film. Und das ist auch wahrscheinlich auch genau diese Version, denn von der Spielzeit und von der Aspect Ratio und mit allem drum und dran haut das auf jeden Fall hin. Das heißt also, das ist die Version, die man auch damals im Kino sehen konnte.
Das, gut, dass die im Kino sehen konnte und ich verstehe auch, warum der gefloppt ist. Was er ja ist. Ja, so, das stimmt. Also die Version ist einfach schwer verdaulich und macht erstmal keinen Sinn, trotz der schönen Bilder. Genau. Wie gesagt, mit dem Hintergrund, dass man weiß, also ich habe nochmal gelesen gerade, Michael Mann soll wohl auf 3 bis 4 Stunden Spielzeit ursprünglich abgezielt haben, die ihm von Paramount dann eben verweigert wurden und böse zusammengeschnitten wurden. Und möglicherweise würde diese 3 bis 4 Stunden Fassung ja ein Meisterwerk ergeben. Aber wir wissen es halt nicht. Also so sehe ich das jetzt. Und ich bin immer noch, ich möchte doch gern wissen, was dich so anfixt an dem Film. Also ist es das genau das Kunsthistorische, dass du denkst, da verbirgt sich was in diesem Film? Was du entdecken kannst?
Es klingt ja erstmal so, dass du davon ausgehst, dass ich diesen Film für ein verkanntes Meisterwerk halte oder irgend sowas. Das ist tatsächlich nicht der Fall. Den Film, der hat tatsächlich wirklich sehr schöne Schauwerte und ich schaue den mir gerne an aus ästhetischen Gründen. Der sieht halt unwahrscheinlich toll aus und der macht halt auch Spaß. Und ich hatte jetzt auch beim zweiten Mal schauen, ich hatte halt genügend Zeit, mir diese schönen Bilder halt anzuschauen, weil ich die Story ignorieren konnte. Ich wusste, da kommt dann halt auch einfach nicht wirklich viel, womit ich was anfangen kann. Und habe mich da sozusagen von der Story gar nicht gefangen nehmen lassen, sondern die Bilder einfach auf mich wirken lassen und mir Kameraeinstellungen angeschaut und filmhistorisch gesehen, aus diesem Betrachtungswinkel heraus macht das natürlich schon Sinn, weil es dann eben halt auch viel zu entdecken gibt, eben halt, wo Schnitte halt sind, wo man merken kann, okay, hier fehlt was, dann passiert in der Einstellung was, wo der Priester auf einmal durchdreht, was du hast nicht kommen sehen und dann sitzt er da in der Kirche da drinne und schneidet er an sich selber rum und zum Schluss dann halt wieder lebt, das meine ich jetzt eigentlich.
Mir ist noch was an, also was, wo du mit diesem Sinn, mit diesem schwer nachvollziehbaren Sprung, war auch relativ am Anfang schon, hast du, ich glaube, das war nachdem diese zwei Nazi-Schergen das Kreuz abgemacht haben, wird ja der Dämon entfesselt. Du weißt noch nicht, was entfesselt wird. Das ist, wo diese eine Nazi-Scherge da in den Schacht reinfällt.
Ja, genau.
Und dann geht ein ganz krasser Schnitt, glaube ich, als dann die SS ankommt. Und es ist ziemlich unmittelbar nacheinander. Und dann Jürgen Prochnow, der Hauptmann dort vor Ort, der für die Wehrmacht vor Ort war, ist von jetzt auf nachher auf einmal, hat er offensichtlich eine Gefühlsreise durchlebt, die dir eben weggeschnitten wurde. Du kannst, also es ist... Auf einmal ist er total am Durchdrehen und du weißt nicht, warum.
Naja.
Also man kann sich's denken, aber es ist...
Es wird schon gezeigt. Also der SS-Mann, der...
Kämpfer, du meinst Gabriel Byrne, gespielt von Gabriel Byrne?
Genau. Der kommt doch an und macht dann erstmal zwei Leute dort glatt. Da, die werden dort an die Wand gestellt und werden dann erstmal erschossen. So, und das ist sozusagen der Ausgangspunkt für Jürgen Prochnow und seine Rolle dann halt umzudenken. So,
du hast... Genau, der Jürgen Prochnow ist dann höchst emotional und und sagt dann eben auch so eine Sachen, sie wissen ja gar nicht, was hier los ist und wir haben zwar gesehen, dass da irgendwie was Komisches passiert ist, aber für mich war das an der Stelle nicht nachvollziehbar, dass, also es wird ja nichts gezeigt, was dann passiert. Das kommt ja unmittelbar danach kommt ja der SS-Mann Kemper an. Genau, und da ist ja auf jeden Fall Zeit dazwischen vergangen, weil wir haben einfach nur gesehen, wie die das Siegel aufgebrochen haben und da was entfesselt wurde. Und ich erinnere mich jetzt so, dass in dem Film dann ziemlich kurz danach schon der SS-Mann ankommt mit dem Panzer.
Ja, genau, das haut ungefähr hin.
Genau, da muss aber ja Zeit dazwischen vergangen sein. Also wie man auch dann aus dem Film dann später mitkriegt, die SS ist halt angerückt, weil da Wehrmachtssoldaten einfach verschwinden und sterben. Und das sind ja dann, es wird ja auch gesagt, jetzt sind schon 5 Leute gestorben. Wir haben aber gerade mal nur 2 gesehen, die das Siegel aufgebrochen haben. Es sind 5 Leute gestorben. Und die SS muss irgendwie benachrichtigt worden sein und die müssen irgendwie dahin gekommen sein. Das sind also, storymäßig sind auf jeden Fall ein paar Tage vergangen. Das wird, es ist, glaube ich, eine implizite vergessen, wie das literaturhistorisch heißt, aber du kannst ja aus dem Film erschließen, dass da ein Sprung drin ist und dass da Zeit vergangen ist und dass da wohl irgendwas passiert ist. Und ich kann mir das auch erschließen, dass dann der Jürgen Proch nur auf einmal so durchknallt, weil, ich meine, der Nazi-Typ erschießt wahllos, er kommt an, erschießt Leute aus dem Dorf.
Mhm.
So, ist klar. Aber für mich ist in dem Film, zum einen ist der Jürgen Proch nur für mich selber gerade erstmal 5 Minuten im Dorf drin.
Ja.
Ich kann nicht nachvollziehen, also es ist einfach noch nicht klar, warum dem die Dorfleute auf einmal so wichtig sind. Außer der ist ein übelster Menschenfreund, aber er ist bei der Wehrmacht und möchte in Russland einfach, also es ist für mich nicht nachvollziehbar, warum der auf einmal an den Dorfleuten so hängt und warum der, woher der dieses Wissen hat, hier passiert was Unheimliches, weil der war ja nicht dabei, mhm, als die zwei Nazi-Typen das Siegel geöffnet haben. Ich finde, da ist so, das ist eine ziemlich krass gespielte, hochemotionale Szene zwischen Jürgen Prochnow, also dem Wehrmachtshauptmann, der da schon vor Ort war, und dann Gabriel Byrne, dem Kämpfer, SS-Mann, der so richtig fies im Schwarz, also der einfach beeindruckend fies ist, die super gut spielen an sich, mhm, hochemotional sich, also Gabriel Byrne, der SS-Mann, einfach dasteht und sagt so, ist jetzt so, lass mich doch in Ruhe, ich mach meinen Job hier und sollen sie auch tun. Und Jürgen Proch, also der Wehrmachtsmann vor Ort, der Wehrmachtskapitän, total austickt und sagt, hier ist irgendwas am Werk, das verstehen sie nicht und das sind keine Partisanen und mhm, der Sprung ist, der kommt richtig extrem unvermittelt und du hast dich noch nicht mal richtig in diesen Wehrmachtsoffizier einfühlen können, um mit ihm mitzuleiten und schon hat er eine krasse Charakterentwicklung durchgemacht.
Ja, genau.
Und ich glaube, ich kann mir vorstellen, wenn alleine das 20 Minuten gedauert hätte und man hätte sich reinfühlen können, hätte der ganze nächste Rest schon wieder ganz anders gewirkt.
Genau, also der geht auf jeden Fall mit und das ist aber in vielen Punkten im Film, also es ist auch ein schönes Beispiel halt, aber das ging ja mir da halt auch so zack, puff und dann kommen halt sozusagen dann die richtigen, echten Nazis dann und räumen erstmal auf und zeigen erstmal, wer hier wirklich echt böse ist.
Ja.
Ja. Nee, gehe ich mit und das meine ich eben halt und das macht mich dann wieder rum neugierig. Was hatten sie das gedreht, das was dazwischen ist? Kann man das irgendwie sehen? Kann es da nicht irgendwann mal einen Director's Cut geben? Also der würde mich tatsächlich sehr reizen. Wahrscheinlich nicht nur mich, sondern viele andere auch, aber
ja.
Und ich glaube, das ist auch mit einer von diesen ganzen Punkten, warum der Film auch so einen besonderen Stellenwert hat, warum ich ihn auch sehr mag halt, weil ich habe so die Hoffnung, so wie, Mensch, irgendwann muss doch dieser Schatz gehoben werden, aber vielleicht ist es ja auch gar nicht so und das Studio hat zu Recht hier gekürzt, weil Michael Mann es nicht drauf hatte, aber er hatte vorher Thief gemacht und ich weiß nicht, hast du ihn schon mal gesehen, Thief?
Ich glaube ja, ich bin jetzt durch die Recherche zu dem Film, zu The Keep, nochmal alles durchgegangen und ich glaube, ich habe ihn vor längerer Zeit gesehen.
Genau, und ich meine, wenn du den Film gesehen hast und auch vielleicht noch direkt kurz danach, also so ringsrum, der hat schon einen ganz klaren Stil und der weiß ganz genau, was er da halt auch tut.
Ja.
Und in dem Film kommt es mir so ein bisschen vor, er ist zwar aus seinem Element raus, also das ist ja sowas Fantasy-mäßiges, hat er ja eigentlich in der Form nie wieder gemacht und davor auch gar nicht gemacht. Da kann ich mir schon vorstellen, dass er da so ein bisschen auch an seine eigenen Grenzen gekommen ist. Gerade wenn es um künstlerische Sachen geht, Aspekte geht, dass er sagt, okay, hier muss ich jetzt auf jemand anderen vertrauen. Sei es jetzt Special Effects bis hin zu Kamera etc. Aber die Regiearbeit als solches kann ich hier ganz, ganz, ganz schwer erkennen. Also die Handschrift sozusagen von Michael Mann. Also wenn du mir den Film jetzt gezeigt hättest und gesagt hast, versuch mal rauszufinden, welcher Regisseur das ist, ich hätte es dir nicht sagen können.
Ich hätte auf einen, also der Film hat einen übelst europäischen Touch. Ich hätte auf jeden Fall gedacht, es wäre ein europäischer Film.
Mhm.
Eine europäische Produktion. Eine englische wahrscheinlich, hätte ich gedacht. Es erinnert mich so von der Bildsprache ziemlich an Excalibur.
Mhm.
Oder ist irgendwie so von dem Eindruck, was ich noch von Excalibur weiß, auch schon wieder eine Weile her. Ich hätte auch nie gedacht, das wäre Michael Mann. Ich hätte vermutet, dass er in dem Dunstkreis so in einem Atemzug vielleicht mit Conan irgendwie entstanden ist, dass das so also in der Ära gewesen sein kann, dass sich das gegenseitig bedingt hat, wie so nach dem Motto, das funktioniert gerade, macht das auch mal. Irgendwas mit Fantasy oder so. Und dann haben wir ja Indiana Jones gehabt mit den Nazis Anfang der 80er. Hätte, also das ist so, weißt du, dass der Film bezahlt wurde, weil der auf einen Zug aufspringt, der so und so gerade funktioniert.
Ja.
Aber ich hätte es weiter hätte ich nicht einordnen können.
Wegen der, genau, wegen der Einkürzung, wegen den ganzen Edits, wo die Zeit eben halt so schnell vorbeigeht, da habe ich was noch auf der gegenüberliegenden Seite, und zwar die Leute, die dafür verantwortlich waren, dass der Film gekürzt worden ist, haben aber an anderen Stellen Längen drin gelassen, die absolut unnötig waren. Also das müssen wir beim zweiten Mal sehen, ist mir das aufgefallen. Alle Übergangssequenzen, wo sozusagen von einer Szene in die nächste übergeleitet werden sollen. Nehmen wir jetzt zum Beispiel, wo der Glegen da hier auf das Schiff geht und dann auf die Reise geht. Ja, da guckst du fast 20 Sekunden lang zu, wie dieses Schiff einfach nur an dir vorbei segelt. Mehr nicht. Und die gleiche Einstellung, ist ein ganz langsamer Schwenk und die Kamera befindet sich auf einem anderen Boot und da ist Wellengang und es bewegt sich und da wird nicht weggeschnitten, sondern du guckst da jetzt 20 oder sogar 25 Sekunden, guckst du jetzt einfach nur diesem Boot dazu, wie das jetzt da nur lang fährt und lässt dich mit deinen Gedanken halt allein oder permanente Schwenks in die Wolken rein. Und dann bleibt das Bild dann eben halt in den Wolken erstmal hängen, noch 5 Sekunden und all so eine Sachen. Und das ist dann wiederum was ich nicht verstehe. Also wenn man einen Film runterkürzen will, damit er auf Länge kommt, damit er im Kino häufiger wiederholt werden kann, dann aber sowas dann halt drinnen lassen und dann viel Story rausschneiden, das habe ich halt nicht verstanden.
Ist unklar. Die müssen auch viele Dialoge rausgeschnitten haben. Also wirklich,
das hatte ich auch gelesen.
Inhaltlich wichtige Sachen, die dir die Story nahebringen und dann genau ab und zu Sachen, wo du dich fragst, warum?
Genau,
warum tun die das jetzt?
Das hatte ich auch gelesen, also dass die meisten Dialogszenen da halt rausgeschmissen haben, das natürlich.
Ja, spontane Eingebung, die ich auch beim Film hatte, eine Erinnerung, die dann in Richtung Musik, können wir es dann aufgreifen, ist Der Tag des Falken von Richard Donner. Genau, auch ein Fantasy-Film, wenn auch ganz anderes, ganz andere Atmosphäre und Story, aber auch mit typischerer, vor allem noch 80er-Jahre-Musik unterlegt. Mhm. Und das ist ja was jetzt, wir haben jetzt so viel schon über Bilder gesprochen in dem Film, die ja wirklich mitunter herausragend sind, von dem Kameramann Alex Thompson hieß er, glaube ich.
Ja, da kann ich noch was dazu sagen zu Alex Thompson, bevor wir zur Musik kommen.
Gut, dann machen wir erstmal die Bilder.
Was mir aufgefallen ist, gerade bei der Kameraarbeit, ist, Michael Mann ist ja sehr detailverliebt.
Genau.
Und der mag ja auch wirklich Detailshots, Close-ups, sowas, mag der halt sehr. Und hat ein paar sehr schöne Matchcuts am Anfang mit eingebaut, wo sich der Jürgen Bruchner die Zigarre da anmacht. Und dann wird dann rübergeschnitten auf den Rückspiegel von diesem Transporter, der da ankommt. Und das sind viele schöne kleine visuelle Einfälle, um die Szenen da miteinander zu verbinden und dann ein schönes Bild halt draus zu machen. Leider wird aber dieser Stil halt nicht aufrechterhalten. Da ist auch wiederum die Frage, okay, was ist dann jetzt der Schere zum Opfer gefallen? Und was aber wirklich, weil du es auch gerade sagtest, auch Excalibur sagtest, mich erinnert der Film an einen anderen Film. Ich musste nachlesen und war total überrascht, dass der Kameramann hier unter anderem auch bei Die Legende, den Film hier von,
Ridley Scott?
Ganz genau, auch die Kamera gemacht hat, dann dachte ich mir so, Mensch, scheiße, na klar. Eine große Lichtquelle, ganz viel Nebel, Gegenlicht und so eine Einstellung. Und wenn die da hier auf dieses Keep dazu rennen, auf dieses Kreuz dazu rennen, da am Anfang, wo die dieses Kreuz da raushebeln wollen, dieses Silberkreuz da. Das ist ja auch genauso krass ausgeleuchtet mit diesem Nebel, diesem Gegenlicht, wie es auch bei Legende ist. Und das wertet den Film richtig auf. Also gerade alles, was in diesem Keep selber drin ist, gefällt mir sehr von der Ausleuchtung. Das ist wirklich sehr märchenhaft und da konnte sich der Kameramann richtig schön austoben. Und
Die Fahrt durch den Wald von, ich glaube, Glacken, ne, auf dem Motorrad, die ist wunderschön fotografiert.
Es sind viele schöne Sachen drin, allerdings sind aber auch Dinge da drin, wo ich mich dann am Ende einfach nur frage, sag mal, wer ist denn eigentlich tatsächlich dann für den Schnitt verantwortlich? Das ist da keiner drin. Mhm. Also ich, wenn ich am Set bin, ich mache die Kamera an, wenn die Kamera läuft und der Ton läuft, dann sagt der Regisseur, okay, Action bitte, wie auch immer. Und dann geht's los. Und wenn du fertig bist, wenn die Szene durch ist, machst du ja nicht die Kamera aus, sondern lässt noch, keine Ahnung, 3 bis 10 Sekunden, im besten Fall 10 Sekunden, lässt du die Kamera noch an. Und da war irgend so ein komischer Schwenk drin, wo der Protagonist, in dem Fall war es der, der Priester, dieser Vater dort von diesem Dorf, schon außerhalb des Framings halt war. Und du weißt, okay, eigentlich sitzt hier vorbei, Kamera ist noch an. Und das wirkt dann halt auch einfach wieder nicht. Also der ist an so vielen Ecken, wo technisch gut ist und gut gemacht ist, wirkt an anderen Stellen dann wirklich so ein bisschen so schlampig halt gemacht. Und das, obwohl ich mir sicher bin, dass das auch nicht intendiert war. Also da saß, eine arme Suppe dran, die da hier rumgeschnitten hat. Und das ist ganz schauerlich. Also es macht dann auch teilweise keinen Spaß, weil dann gerade dann so ab der Mitte des Films das Pacing ja komplett für'n Arsch ist. Dort ist ja kaputt geschnitten und dann werden diese schönen Bilder ja eigentlich ja auch schon wieder kaputt gemacht. Genau.
Aber klar, aber?
Aber was den Film darüber hinaus dann aber noch tragen kann und trägt, das ist dann aber die Musik.
Da ist der schöne Schwenk zur Musik. Wir haben nämlich da die deutschen Elektropioniere Tangerine Dream am Werk, die mit elektronischer Musik, wie sie Anfang der 80er war, nicht vergleichbar mit unserer elektronischen Musik heute, mussten damals noch sehr viel mit modularen Sachen arbeiten und da ist elektronische Musik noch, Achtung, handgemacht. Dieser Soundtrack gilt als der beliebteste von Tangerine Dream. Die haben mehrere gemacht. Mhm. Unter anderem auch schon für Thief, der Einzelgänger oder so ähnlich heißt er im Deutschen.
Ja.
Dem Film von Michael Mann vorher, wofür sie übrigens die Goldene Himbeere bekommen hatten. Für The Keep, wie gesagt, gilt für viele als der beste Soundtrack, den sie gemacht haben. Ich hatte erst letztes Jahr, denke ich, lief so in den Indie-Kinos eine Doku über Tangerine Dream, über die Schaffenszeit von Anfang bis zum Ende und den, ich denke, der Haupttyp Edgar Fröse heißt der, glaube ich, genau. Von Tangerine Dream, der war vor kurzem da eben daraus gestorben. Und gerade weil die eben hier als deutsche Musiker und für mich vor allem, weil die genau diese Michael Mann-Filme in Spandau besprochen haben, also mindestens einen von den beiden und sich im Studio in Spandau getroffen haben, um die Filmmusik zu besprechen, ist das nochmal ein bisschen ausführliches Thema für mich wert, denn ich bin mit Spandau mehrfach verbandelt, unter anderem ist meine Arbeitsstätte da, so dass ich da fast täglich seit knapp 10 Jahren bin und da ist es natürlich ganz spannend zu sehen, dass neben den Ärzten auch noch andere Musiker von Bedeutung es aus diesem Ortsteil Berlins in die Welt geschafft haben. Spannend ist, also ich habe nach dieser Dokumentation über Tangerine Dream, die ich ziemlich gelungen und spannend fand, versucht, mich in Tangerine Dream reinzuhören. Es ist einfach nicht meine Musik. Ich komme da, das ist nichts, was ich laufen lassen kann. Ich habe es versucht mit 1-2 Alben, ich habe vergessen, wie die hießen. Es ist jetzt, also war kurz nach der Doku letztes Jahr oder vor 2 Jahren. Ist nicht ganz mein Ding. Und die Wirkung, die Musik da hat, in so einem Film, vor allem in so einem Fantasy-Wehrmachtsfilm, ist nochmal erstmal aus vor allem heutiger Sicht, finde ich es verstörend, weil das es ist ein totales untypisches Zusammenspiel von Musik und Film.
Mhm.
Es ist eben nicht die untermalende Filmmusik, die man ist halt Streicher meistens gewohnt oder Geräuschkulissen oder was Rhythmisches, was so drunter liegt, dass es eben die Spannung hochpusht. Oder es ist peppige Rockmusik, die auch gern mal nicht so zeitpassend in einem Ritterfilm kommt oder so, aber dieses sphärische Post-Pink Floyd-artige, sage ich mal, dieses elektronische Geräusch, aber doch, also Synthesizer, ich weiß nicht genau, wie es nennen soll, was da im Hintergrund, im Vordergrund mitunter wabert, das baut eine ganz eigene Atmosphäre auf, die ich teilweise richtig mochte, manchmal mich aber auch komplett rausgebracht hat und so eine Schere zwischen Bild und Ton aufgebaut hat. Aber an alle Musikfans gerade in der Richtung, das ist ein Soundtrack, den man sich dann mal antun sollte.
Hm.
Wenn man auf solche Musik steht, dann ist das was, da sollte man reinhören.
Also es ist in den letzten Wochen, Monaten die meistgehörte Musik bei mir. Wenn ich arbeite oder so, läuft der Soundtrack, läuft der eigentlich ziemlich häufig. Gerade im Hintergrund. Da gibt es eine sehr schöne Bootleg-CD zusammengestellt. Das ist eine Doppel-CD, also ist bei YouTube zu finden. Einfach nur die Keep Soundtrack suchen, dann findet ihr das auch. Wir können auch in die Shownotes dann nochmal den Link noch reinmachen. Und da gibt es auch eine sehr schöne Webseite dazu. Die hatte ich dir jetzt letztens ja auch zugeschickt, die Webseite, wo nochmal alles erklärt wird, wie es zustande kam mit der Musik, die Zusammenarbeit mit Michael Mann und die ganzen Stücke, wie die sozusagen halt wieder aufbereitet haben. Denn der Soundtrack, es gab einen offiziellen Soundtrack, da sind aber nicht alle Stücke mit dabei. Zumal es da auch lizenzrechtliche Schwierigkeiten halt auch gab, weil es gab auch zwei Originalstücke, also von Tangerine Dream schon vorher komponiert, die für den Film abgewandelt wurden. Dafür gab es zum Beispiel keine Freigabe und noch ein paar andere kleine Schnipsel aus dem Film. Und hier hatten sich da ein paar Leute dann zusammengesetzt. Die müssen wohl aus einem engeren Kreis von Tangerine Dream kommen, also ehemalige Mitglieder, ich weiß es nicht, denn das sind wirklich alle Details, die aber auch im Film zu hören sind, sind auf diesem Soundtrack auch mit drauf. Eine schöne Zusammenstellung, Sound geht auch völlig in Ordnung und kann ich nur empfehlen, wir hauen uns in die Shownotes unten rein, da könnt ihr das gerne nachhören und nochmal nachlesen.
Genau. Gehört das für Musikfans gerade in der elektronischen Richtung?
Genau. Und für alle Komplettisten, also das Attention Dream Line-Up war hier das Klassische, also das, wo man sagt sozusagen The Golden Age mit Fröse, Franke und Schmölling. Genau, das Trio. Und ja, also ich finde den Soundtrack wirklich sehr gelungen und ich finde ihn auch teilweise ordentlich drüber. Ich könnte, wenn wir zum Fazit kommen, aber das sorgt für mich für so eine Musikvideo-Atmosphäre eigentlich die ganze Zeit. Musik dröhnt, du hast harte Kontraste im Bild, du hast schöne Bilder, du hast ganz viele Slow Motions, die eigentlich auch typisch sind oder waren für Michael Mann in der Zeit. Und das hat so eine richtig schöne Musikclip-Atmosphäre oder
Das ist genau ein bisschen, wenn jetzt noch Dio im Ledershorts da durchrennen würde durch die Keep, dann wäre es Holy Diver. Sorry, der musste gerade sein. Aber so, da hast du recht, das ist mir, das hätte ich nicht so artikulieren können. Aber genauso fühlt sich das an manchen Stellen, wenn da die Musik so in den Vordergrund rückt und wir aber gleichzeitig diese dunklen bis vernebelten Bilder haben, Fantasy-Bilder. Ja, ein Musikvideo aus den 80ern.
Ja, und Michael Mann, der sagt ja auch selber, die Musik gibt es bei ihm schon, während des Schreibens gibt es eigentlich schon und nicht erst hinterher. Und deswegen ist da so ein Hauptaugenmerk bei ihm halt auch drauf, dass die Musik eben halt auch eine Fläche eben halt auch darstellt. Also auch ein wichtiges Element vom Film, also ein Fundament. Und nicht nur, um Szenen miteinander zu verbinden oder hier und da eine emotionale Stärke herauszuheben oder hervorzuheben oder irgendwas abzuschwächen oder sich aufs Glatteis zu führen, sondern das ist wirklich eine ganz starke Komponente, die in dem Film wie so eine Nebenrolle eigentlich mitspielt, die Musik.
Das, wenn das beabsichtigt ist, dann ist das gut, denn genau das tut es ja und es verstört, wenn man was anderes erwartet. Fantasy typisch würde man ja aus heutiger Sicht eher eben die, den Bombast-Soundtrack erwarten zu diesen Bildern, der das der selbst wenn er einen Vordergrund rückt, dass trotzdem irgendwie sich das Bild einbettet. Und das tut die Musik nicht, sondern die legt sich wie eine neue Schicht zu dem Gesamteindruck noch, die kommt noch dazu. Das ist noch eine neue Ebene, die da aufgemacht wird. Und ja, das meine ich mit Bild-Tonschere in dem Fall.
Ja, genau. Also ich fand es halt passend. Ich mag aber auch diese Ästhetik. Also das ist auch ähnlich wie bei Ridley Scott. Also Legende ist ein sehr schönes Beispiel jetzt dafür. Ich mag das eben halt auch, wenn das dann so ein bisschen dröhnig dann schon ist. Heutzutage, wenn ich zum Beispiel jetzt an so eine Filme denke, wo der verstorbene Isländer, der Johan Johansson zum Beispiel, die Musik gemacht hat, das ist ja wirklich wie ein zusätzliches Element, was dann halt so vor sich hin dröhnt. Also gerade bei ihm dröhnt es eben halt auch. Und hier diese elektronischen Sounds, diese harschen Sounds, die machen genau das Gleiche eigentlich auch. Also das ist auch gleichzeitig so ein bisschen ersetzt, dass auch noch das Sounddesign bei der Musik da eben halt die weitere Ebene da eben halt schafft.
Ja, genau.
Genau. Und das ist nicht so auf Emotionalität ausgelegt, sondern es ist tatsächlich einfach nur als Fläche ausgelegt. Und das funktioniert bei mir sehr gut. Also ich mag das tatsächlich. Also würde ich so einen Film machen, ich würde es genau so halt machen. Das ist eine Form von Stilisieren, die mir halt sehr zusagt. Deswegen spricht mich das wahrscheinlich dann auch in diesem visuellen, mit dem Audio spricht mich das halt ganz gut an. Wobei man dazu sagen muss, die Original-Audio-Qualität, die man hier hören kann, also ich hatte es jetzt in der englischen Version geschaut, die deutsche Synchro, die da mit dabei ist, die ist ganz furchtbar, ungenießbar. Ich weiß nicht, hattest du es in Deutsch
oder Englisch? Nein, ich habe auf Englisch. Ich weiß nicht, wie die Synchro ist.
Genau. Auf jeden Fall ist der Sound natürlich auch unterirdisch. Also das ist natürlich, da wurde wahrscheinlich nie wirklich irgendwas dran gemacht. Auch als sie diese Laserdisc wahrscheinlich gemacht haben, wurde dann nicht wirklich viel am Ton gemacht. Da schwankt die Qualität teilweise wirklich sehr, sehr, sehr. Mal ist es sehr laut, sehr leise. Dialoge sehr schwer rauszuhören. Also ich musste tatsächlich die englischen Untertitel unten noch mit anmachen, um das mit rauszuhören. Ging das auch so?
Auf jeden Fall. In der englischen Fassung, die ich gehört, also so wie ich es gehört habe, war alles gut zu hören.
Okay, aber du hast die auch auf Amazon die gesehen?
Ja.
Hast du das mit Kopfhörern oder so gehört? Also
teilweise.
Okay, weil ich Fernseher ein bisschen weiter weg, keine extra Boxen irgendwie neben mir, da hatte ich meine Herausforderung damit.
Okay, ne. Ich hatte erst so normal meine Anlage an und dann.
Genau.
Also jetzt Stereoanlage, nicht Fernsehboxen. Und damit Kopfhörer. Na, okay.
Ja, ich wollte noch sagen, wir hatten es vorhin so ein ganz kleines bisschen also übersprungen, weil wir gerade bei der Besetzung waren. Und du hast schon mal angesprochen, dass die Figuren als solches nicht so wirklich funktionieren. Dass das Spiel nicht funktioniert, dass das auch so isoliert halt ist. Ja. Und ich weiß nicht, weil jetzt, wir nehmen jetzt mal als Beispiel Jürgen Brochmann zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob es an der Sprachbarriere lag. Also er spricht da eigentlich ganz gut, ist eigentlich. Und wenn er das will, kann er da eben halt noch ein paar deutsche Betonungen mit reinbringen. Also der schafft es schon, mir das rüberzubringen, dass das Deutsch sein soll, obwohl er Englisch spricht. Aber gerade bei Jürgen Brochmann merke ich so, egal wer vor ihm steht, er spricht gegen die Wand. Der hat das in der Wand gerade erzählt und nicht dem gegenüberliegenden Schauspieler
oder gegenüberstehenden. Genau, die spielen nicht so, es kommt keine Reaktion. Also gerade wenn er mit dem SS-Mann, Kämpfer, gespielt von Gabriel Byrne spielt, hat man das Gefühl, der eine macht seine Rolle und danach macht der andere seine Rolle und die warten ab. Also gerade der Gabriel Byrne wartet ab, bis er mit seinem Text dran ist.
Obwohl ich seine Präsenz insgesamt finde ich allerdings sehr stark. Also das ist neben Ian McKellen hier wirklich hervorzuheben. Also der spielt das so ekelhaft schmierig und widerlich.
Ja,
gefällt mir wirklich sehr gut. Und auch Ian McKellen kann auch in einigen denkwürdigen Szenen in diesem Film trotzdem noch was Positives kann ich dem noch was Positives nochmal abgewinnen. Also gerade dann so gegen Schluss dann halt, wo er dann sich dann gegen diesen Dämon da halt auflehnt und dann ein auf You Shall Not Pass Nummer da halt macht.
ja. Gandalf. Nee, ich finde, da ich auch weiß, wie gut die spielen können und wenn die und vor allem während die ihre Texte sagen, ja, das ist ja auch mitunter zwar fast also ein bisschen überagierend rüberbringen, aber trotzdem gut spielen können, wundert mich das halt, dass sie gleichzeitig, also das hat auf mich sehr oft wie eine Theaterinszenierung gewirkt, wo Leute eben ihre Rolle runterspielen, ganz weit auseinander auf der Bühne stehen. Und du guckst erst auf die eine Rolle am einen Ende der Bühne und dann reagiert der am anderen Ende. Aber nur, dass die eben trotzdem alle in einem Bild zu sehen sind und dicht nebeneinander stehen. Und du eigentlich ein Spiel haben müsstest, also eine Reaktion. Es ist einfach verwirrend, weil die eigentlich gut spielen, aber nicht miteinander spielen. Und die Präsenz von den Hauptakteuren, also Gabriel Byrne mag ich so und so gerne, der muss einfach nur sein Gesicht in die Kamera halten, der sieht immer total imposant aus, finde ich. Und Jürgen Prochnow hat ein kanniges Gesicht, Scott Glenn, Ian McKellen, die haben eine gute Präsenz, aber irgendwie, das hat mich vor allem verwundert beim Schauen, dass ich dachte so, das ist alles da, guter Regisseur, gute Schauspieler, warum wirkt das jetzt irgendwie so gebaut?
Das irgendwie, also ist die wir werden es wahrscheinlich irgendwo in den Schnittabfällen irgendwo wahrscheinlich finden. Da gab es wahrscheinlich irgendwann eine Verbindung. Und an der Stelle, wir haben ja jetzt die ganze Zeit schon Alberta Watson haben wir ja die ganze Zeit schon unter den Tisch gekehrt. Auch als wir vor uns die Besetzung durchgegangen sind, die Tochter hier spielt von dem Dr. Theodor Cusa, also die Eva Cusa. Weil in dieser Version von diesem Film, der hier vorliegt, hat ihre Rolle eigentlich keinerlei Bedeutung.
Überhaupt nicht. Und das Ekelhafte ist ja dann quasi noch dran, die ist an sich in dem Film unwichtig, aber die Vergewaltigung, die wird natürlich ausführlich gezeigt.
Erstens das, die wird gezeigt und dann kommt ja dann hier irgendwann der Kleken an und die sehen sich und zwei Einstellungen später liegen die schon im Bett.
Ja, genau. Genau. Es ist, sie ist wirklich auf das schlimmste Rollenklischee einer Frau in einem Film reduziert und hat auch nur exakt diese Funktion. Ansonsten ist sie die Tochter von Ian McKellen in dem Film, vom Professor. Und spielt da nur ab und also ist nur der Stichwortgeber.
Ja, und was anderes, was wir auch gar nicht erwähnt haben, und zwar dieser Dämon, dieses Ding, dieses Etwas, was da ja eingesperrt wird. Ich bin da, ich habe da sehr ambivalente Gefühle dazu. Auf der einen Seite mag ich dann das finale Design, das mag ich sehr, das hat irgendwas. Ganz besonders, wenn es weitwinklig von ein bisschen weiter hinten weggefilmt ist, dass man es so grob erkennen kann. Und auch, wo sich das ganz am Anfang das erste Mal hinter dieser Wolke so ein bisschen so zeigt, wo es so mysteriös noch war. Mhm. Da fand ich das wirklich richtig cool gemacht. Und da hat mir auch diese Szene auch gefallen, wo der Dämon die Eva Cusa da halt hier von der Vergewaltigung da halt rettet und dann ins Zimmer wieder zurückbringt mit der Musik. Das fand ich ziemlich gut. Aber spätestens dann, wo dieser Golem da Gestalt annimmt und dann so langsam Fleisch auf die Knochen bekommt, es sieht halt scheiße aus. Das sieht halt einfach aus wie Typ in Gummianzug und
Und mit leuchtenden Augen. Ja, also das Monster in dem Film ist nicht überzeugend.
Nee, leider nicht. Gut gemeint, aber es funktioniert leider gar nicht.
Was ich noch gelesen hatte, was mich ein bisschen verwundert hat, vielleicht kannst du mich aufklären. Ich fand die Lichteffekte, also gerade gegen Ende kommen ja so ein paar schöne Visual-Effekte rein. Die fand ich jetzt nicht sonderlich berauschend. So Leuchtkrams. Habe dann aber gelesen, dass ganz kurz drüber gelesen, dass der Visual Effects Meister, der das gemacht hat, dass es sein letzter Film war und dass der wohl auch als herausragender Meister gilt.
Der ist während der Dreharbeiten gestorben.
Nicht Dreharbeiten, also, also in der Zeit vom Film.
Ja, ja, der ist genau währenddessen gestorben und das mussten andere Leute zu Ende bringen und ich vermute halt einfach mal, das ist mit eine von diesen Punkten eben halt, die dazu beiträgt, dass der Film an einigen Stellen, gerade in den Effekten, da optisch eben halt nicht so bildgewaltig ist und dass es nicht so funktioniert, wie es vielleicht mal intendiert war. Also gerade dieser Effekt mit den Augen und so und ständig dieses harte Gegenlicht, wo du dann guckst, was zum Teufel ist da los, wie als würdest du 10 Sekunden lang in die Sonne gucken halt und da ist eben halt nur am Rand irgendwie Bildinformationen und du weißt nicht, was passiert oder dann zum Schluss die Einstellung, wo der Kleken dann den Dämon da hier wegschießt mit seiner komischen Strahlenstock da. Das sieht halt jetzt alles nicht so toll aus und dann Film rückwärts abspulen lassen, um dann den Dampf wieder einzuziehen, der vorher rausgepustet wurde. Also das ist so. Da sind so ein paar Sachen dabei, die jetzt nicht ganz so cool funktionieren. Also gerade bei den Effekten, ja, gebe ich dir recht.
Ein Kritikpunkt, den ich gelesen habe, ist, dass Michael Mann da dem Fantasy-Film diese Nazi-Komponente also aufdrückt und Kritik am Nazitum, beziehungsweise dass da die Parallele aufgemacht wird zwischen dem absolut Bösen, was das Monster sein soll, und den Nazis, dass es nicht so klappt. Und habe da nochmal ein bisschen in einer anderen Richtung nachgelesen, was für mich eine neue Information ist, war und die ich gern weitergebe hier in der Bildungsauftrag, den ich jetzt gegenüber unseren tausenden Zuhörern erfüllen möchte, ist ganz eine spannende Information ist. Der Professor, der hinzugeholt wird, gespielt von Ian McKellen, ist Jude. Und in dem Film kommt so ein bisschen raus, dass er dadurch vom Konzentrationslager gerettet wurde, dass er jetzt hier im The Keep gebraucht wird, um irgendwelche kryptischen Informationen zu entschlüsseln. Und zwar kommt er aus Isaia, eine Stadt in Rumänien, mit der ich bisher nicht viel am Hut hatte. Ich bin einmal durch Rumänien durchgefahren, 1987 im Trabi mit meinen Eltern, auf dem Weg ans Schwarze Meer. Isaia ist die ehemalige Hauptstadt vom Fürstentum Moldawien und gilt als die Wiege der rumänischen Kultur. Ist jetzt wohl auch hauptsächlich so eine Künstlerhauptstadt. Und ganz spannend ist, dass diese Stadt vor dem Zweiten Weltkrieg teilweise zu 50% aus Juden bestand. Und als die Wehrmacht nach Russland aufgebrochen ist, hat dort ein Pogrom stattgefunden und es wurden in kürzester Zeit 13.000 Juden hingerichtet. Und zwar hauptsächlich von den rumänischen Kollaborateuren mit der Wehrmacht, also ein paar Wehrmachtsoldaten und ansonsten hauptsächlich die Leute, die ihren Judenhass bis dato aufgestaut hatten und nun ihre Möglichkeit sahen, den auszuleben. Es fand wohl auch, die Polizei hat da viel vor Ort mitgespielt und es ist eine Sache, die bis noch jetzt vor ganz kurzem verschwiegen wurde, Zeiten des Eisernen Vorhangs komplett unter den Tisch gekehrt und erst jetzt in den letzten Jahren aufgearbeitet wurde. Da gibt es diesen Nobelpreisträger Eli Wiesel, glaube ich, so hieß der, der da eine große Rolle gespielt hat. So, vor diesem Aufhänger kann man, glaube ich, diesen Film dann auch nochmal betrachten, dass da eine ganz schlimme Zeit mit aufgearbeitet wird und das gar nicht so rauskommt, dass da in Rumänien, das wusste ich zum Beispiel nicht, dass da so viele Juden gelebt haben. Und dass da auch tatsächlich durch nicht-jüdische Rumänen so ein krasser Massenmord begangen wurde. Bildungsauftrag beendet.
Okay, oh, coole Information. Also die wusste ich tatsächlich noch nicht.
Kann geschehen. Da hatte ich dann so bei der Recherche dann, du weißt ja, wie es geht. Man liest das eine, liest dann das andere noch nach, guckt da mal und auf einmal hat man irgendwie 1000 unstrukturierte Informationen zusammen.
In dem Zusammenhang, weil es ja auch in der Kritik ja damals ja auch immer halt hieß, dass er das sozusagen fast schon ein bisschen idealisiert, das Ganze, und dass der also gerade diese ganzen Nazi-Szenen auch so schön ästhetisiert hat mit einem Drum und Dran, dass der das sozusagen als Klischee nutzt. Und findest du, dass der diese Nazis da verherrlicht oder geht der dann richtig eigentlich damit um? Also ich habe da meine...
Also verherrlichen finde ich überhaupt nicht. Mhm. Die Wehrmachtssoldaten, der einzige Sympathieträger ist eigentlich Jürgen Prochnow. Mhm. Also was, wie gesagt, in dem Film, aber der gar nicht, das ist das, was ich am Anfang ja gesagt hatte, da kommen so schnelle Sprünge in der Charakterentwicklung, dass man überhaupt gar nicht weiß, also sich den gut finden kann. Man kann nachvollziehen, dass der scheinbar eine menschliche Seite hat. Seine Wehrmachtsoffiziere, die da einfach so hinkommen und oder Wehrmachtsschergen, sind ja keine Offiziere, anfangen dort, die in ein rumänisches Dorf kommen. Das Erste, was sie machen, ist, wir müssen das Silber klauen und das auch noch mit ziemlich stumpfsinnigen Dialogen. Mhm. Die kommen richtig doof rüber. Dann kommt Gabriel Byrne an, als comichafter Böser. Also der könnte auch aus dem MCU stammen. Mhm. Ein bisschen so, wie der am Anfang in seinem Panzer sitzt und stoisch. Das zieht sich ja bei ihm durch. Der schaut ziemlich oft stoisch einfach in eine Richtung. Und wird da festgehalten, wie der da einfach böse guckt. So. Mhm. Das wirkt halt einfach böse. Das wirkt in keinster Form wie eine Idealisierung, sondern höchstens, dass da die Faszination am Bösen ästhetisiert wird. Aber ich habe nirgendwo das Gefühl gehabt, dass das Nazitum und die Taten verherrlicht wurden. Und im Gegenteil, die Sympathieträger, die man hat, sind ja eher der Professor und die Leute vor Ort, die Rumänen in dem Dorf. Hm. Das sind die, die man als Opfer sieht und als diejenigen, die eigentlich nur ihr Leben leben.
Ja, also mir ging es auch ähnlich. Ich hatte eher das Gefühl beim Sehen, dass Michael Mann im Stellvertreter sozusagen, einen bösen Stellvertreter von uns Menschen gesucht hat und sich dann auch mit dafür dann entschieden hat. Das Ganze beruht ja natürlich auch auf dem Buch halt. Ich habe das Buch nicht gesehen. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das da schon mit drin war.
Die Info haben wir, glaube ich, noch gar nicht getorbt, dass das auf einem Buch basiert.
Mhm.
Auf einem Roman.
Ja, genau.
Frank F. Wilson oder so ähnlich. Also ich schaue mal kurz nach, oder hast du den Namen parat? F. Paul Wilson. Mhm. Ein Roman oder eine Novelle von ihm und Michael Mann hat das Drehbuch dann geschrieben.
Genau, aber auf jeden Fall finde ich eben halt, das ist ja, am Ende hast du auch so eine Art Golem-Geschichte, ja, also das ist ja angelehnt ja auch an den Golem halt, auch das ganze Vieh und die Erscheinung mit einem Drum und Dran, der ja dann sozusagen dann hier gegen die bösen Nazis ja dann kämpft. Ja, was ist mit meinen? Er fragt ja dann auch in einer Szene dieser, wie heißt dieser Dämon nochmal? Moloch? Melech? Nee, Molaster.
So heißt der Golem, das Monster.
Er unterhält sich doch mit Kellen, unterhält er sich doch dann. Mhm. Wer sind die Leute? Und dann sagt er so, die bringen uns halt um, stecken uns in Camps und so. Und daraufhin sagt er dann so, werde ich unsere Leute dann halt rächen, wenn du mich hier rausholst, dann mache ich die sozusagen alle glatt, auf grob runtergebrochen.
Ja, genau.
Irgendwie so halt. Und da wird ja nun schon auch da schon mal ein bisschen Stellung mit bezogen. Das heißt also, die Nazis sind halt einfach da, um böse zu sein. Also ähnlich wie in einem Steven Spielberg-Film. Ja, ist immer gut, Nazis aufs Maul zu hauen. Das ist der beste, perfekte Bösewicht. Die finden alle immer scheiße. Und dann einfach Ruf da.
Ja, das kann ich erstmal auch nur sagen, ja, richtig so.
Ja, genau. Und ich finde es eben halt nicht, dass es verherrlicht, also darauf wollte ich am Ende hinaus, also super lange Rede und überhaupt gar keinen Sinn.
Doch, es findet in diesem Film keine Nazi-Verherrlichung statt.
Genau. Dass er dann trotzdem sehr detailliert natürlich das darstellt, also dass wirklich auch die Uniform mit allem drum und dran und dass das natürlich auch alles wirklich ganz genau hinhaut und alles stimmt und auch die Unterschiede zwischen Wehrmacht und SS und der SS. Das hast du ja. In anderen Filmen wird es ja auch ganz gerne mal verwechselt, was jetzt Wehrmacht und SS ist. Und hier war es das wunderbar. Und dir wird er von Anfang an ja klar gemacht, dass es ja auch eine Unterscheidung geben soll. Ja? Die Wehrmacht sind sozusagen die guten deutschen Soldaten, in Anführungszeichen gut. Und dann kommen die bösen deutschen Soldaten, was dann die SS ist. Das ist natürlich auch alles verwirrend. Also gerade in der Zeit im Krieg, wo es das spielen soll, 41, wo eigentlich das Böse in allen eigentlich entfesselt war, also wo die Grenzen halt wirklich sehr, sehr, sehr weit verschwommen, bis eigentlich schon weg waren. Also ist natürlich sehr schwer, aber der Film gibt sich trotzdem Mühe, dir da einen Unterschied eben halt aufzuzeigen. Und das finde ich schon mal eigentlich ganz gut, aber es führt eben halt zu nichts. Es tut nichts für die Geschichte.
Wir haben ziemlich viel besprochen. Mir fällt gerade nicht mehr viel ein, was wir noch sagen könnten. Ich habe keine inhaltlichen
Punkte mehr. Es gibt so viel zu besprechen, wenn wir nur wüssten, was eigentlich noch alles noch mit drin war.
Es gäbe so viel zu besprechen, wenn der Film nicht zur Hälfte weggeschmissen wurde.
Ganz genau. Und das könnte auch ein wirklich richtig toller und schöner Film sein, wenn da nicht so viel geschnitten wäre. Genau. Aber weil du es vorhin sagtest hier, der Typ, der das Buch hier geschrieben hat, F. Paul Wilson, der war ein bisschen sauer auf Michael Mann. Der fand das nicht so toll, was Michael Mann da draus gemacht hat. Und dann hatte der eine Kurzgeschichte geschrieben. Und da ging es um einen Regisseur, der eine Voodoo-Puppe hat und verflucht wird.
Rache ist, wird am besten kalt serviert. Ja, 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 genau. Das, das kann man sich so gut vorstellen. Für mich ist der Film so einfach nur für absolute Liebhaber genießbar. Also keine uneingeschränkte Empfehlung, Schauempfehlung bei dem Film, muss ich mal so sagen. Das ist schon an Spezialpublikum gerichtet, wenn man die genießen möchte. Und ich kann mir vorstellen, dass auch alle Kritikpunkte, die ich genannt habe, vielleicht in der vollständigen Fassung sich in Wohlgefallen auflösen könnten, weil das dann einfach, oder der Fassung, die Michael Mann sich vorstellen würde, ja, weil sich dann das ergibt und Sinn macht und man sich reinfühlen kann, mitfühlen kann, wie auch immer, so rangeführt wird, dass auch diese hölzerne Dialoginszenierung auf einmal bedrohlich wirken oder wie auch immer. Aber so wie es geschnitten ist, der Film, so wie wir ihn jetzt sehen können, ist er eher ein Rätsel. Und hat seine Schauwerte, die aber auch nach jetzt 40 Jahre danach einfach überholt sind. Es gibt es in 4K-Auflösung jetzt in vielfach anderen Filmen auch mal so mit drin, wo man dann aber noch eine funktionierende Story hat. Böse gesagt. Mhm. Es ist ein Liebhaberfilm. So wie er vorliegt. Das ist mein Schlusswort.
Mhm. Ja, also auch zum Fazit kann ich auch wirklich sagen, also der Empfehlung sozusagen schließe ich mich an, also nicht uneingeschränkt, sondern wirklich eingeschränkt für die Komplettisten, die sehen wollen, was Michael Mann da noch gemacht hat, oder Leute, die sagen, okay, ich finde Legende jetzt gut, oder die sagen, okay, ich will mal in eine etwas andere 80 Jahre Fantasy-Welt mal abdriften. Du hast vor uns gesagt, dass es auf dich ein bisschen europäisch wirkt halt, also vielleicht so ein bisschen so Arthouse-Film-mäßig. Da fehlt aber trotzdem, um gute Arthouse-Filme zu sein, fehlt ja trotzdem Tiefgründigkeit und vor allen Dingen schöne schauspielerische Leistungen. Die sind ja hier nur in Einzelleistungen jetzt erwähnt, aber nicht mehr im Ensemble. Also das ist hier kein schöne Ensemble-Schauspielarbeit. Und es gibt halt leider ganz viele kleine Kritikpunkte. Deswegen kann ich es nicht empfehlen. Ich persönlich mag den Film trotzdem sehr, also für das, was er ist. Für die schönen vielen Schauwerte, für die Musik. Und das sind viele Sachen drin, die ich eben halt auch noch hoffe oder denke zu erkennen. Also ich denke, dass ich da mehr erkennen kann, aber ist halt leider nicht da. Das ist irgendwie auch so ein Gefühl. Und deswegen, ich mag den Film, aber ja, ich kann mich nur wiederholen, keine wirkliche jetzt große Empfehlung für den Hollywood-Blockbuster-Fan.
Ja, auch für den, der einfach einen stimmigen Film erwartet, selbst wenn es ein Kunstfilm ist. Es ist halt auch kein, warte mal, Eraserhead-Teaser von Lynch, ne?
Ja.
Ein Film, zu dem ich auch keinen Zugang gefunden habe, den ich aber trotzdem objektiv dann einen Schauwert zumessen kann, selbst wenn ich den selbst nicht gut finde, also nicht
aber,
genossen jetzt, habe.
Weil ich es vorhin gesagt habe, dieser Vergleich, gerade durch den Kameramann hier mit Legende, also wenn jemandem Legende halt gefällt, dann kann man sich den auch eigentlich anschauen. Dann guckt man sich zuerst die Keep an und dann hinterher Legende und belohnt sich dann noch ein bisschen. dann ergibt das eigentlich schon ganz Sinn. Also ich meine, das ist ja auch wirklich ein Genre, muss man auch sagen, also gerade so diese Form von Fantasy, die gibt es halt leider so selten. Ich hatte das letzte Mal gesehen und da auch mit Ian McKellen bei X-Men zum Beispiel. Ich fand das halt, auch wenn das in dem Fall nicht Fantasy in dem Sinn ist, war eher Comic-Verfilmung, aber...
Ja, ich würde es als Übergenre würde ich Fantasy trotzdem auch bei Comic gelten lassen.
Genau, und da habe ich das eben halt auch mal noch gesehen, so ein paar schöne Einfälle und das ist halt leider sehr selten, deswegen schöne kleine Perle für die Leute, die das mal mögen und genau.
Also ich habe es nicht bereut, den Film geschaut zu haben, so ist es nicht. Ich habe über viele Sachen ein bisschen nachdenken können und habe wieder von deinem Wissen da ganz gut profitieren können, um da einzutauchen. Ich selbst bin ein großer Fan von Legende, aber auch zum Beispiel von Tage des Donners, der natürlich in eine andere Richtung geht, aber so dieses auch 80er Jahre witzige Musik dazu. Eher düstere Einstellung, nicht so ein ganz gelacktes Bild. Es war mir trotzdem eine Freude, auch wenn ich den Film jetzt eher verrissen habe, mal ausnahmsweise.
Ich glaube, der Daumen geht so bei uns beiden wahrscheinlich eher so in die Mitte.
Ja, so, genau, so. So ist dem wohl. Ja, dann, wir freuen uns, liebe Zuhörer, dass ihr ein bisschen durchgehalten habt und jetzt hoffentlich diesen Film euch zulegt, um euch euer eigenes Bild und euren eigenen Ton zu schaffen und uns rückmeldet, wie ob wir eurer Meinung nach richtig liegen oder ob wir komplett verkehrt über diesen Film denken.
Ja, ich glaube, wir reden auch total abgehackt heute. Das muss am Film liegen. Ich habe so manchmal so das Gefühl gehabt, so, Mensch, bin ich jetzt raus? Aber auch bei der Story, ich musste mir jetzt echt Notizen halt nochmal machen, wo drin steht so grob so ein paar Steps eben halt, dass man nicht stolpert und wir sind heute mehrfach gestolpert. Vielleicht liegt es aber auch an der anstrengenden langen Woche und du wirst auch noch krank und naja.
Ja, ach, der Film ist ja auch schwer zu besprechen, sagen wir. Der ist ja eben komisch strukturiert.
Er macht es einem nicht wirklich leicht. Ich denke, wir haben es, hat Spaß gemacht.
Ja.
Und ich freue mich schon auf die nächste Folge und bis dahin wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, wa?
Ja, ebenfalls.
Judy, ciao.
Jo, mach's ab.